Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Moskau ist weit genug. Die Ukraine will so schnell wie möglich in die NATO. Nicht zuletzt hofft man in Kiew auf Unterstützung aus den USA, besonders auf die des gewählten Präsidenten Biden. Tod im Wüstensand. Frankreich trauert um Gefallene in Mali. Auch in Paris kommen Zweifel am Sinn des Antiterroreinsatzes im Sahel auf. Außerdem in Europa heute: Häuser nicht besetzen, aber den Leerstand dokumentieren und so Druck machen. Ein Prager Verein kämpft auf seine Art gegen den Verfall von Wohnraum. Die Ukraine ist das einzige Land in Europa, in dem Krieg herrscht. Seit inzwischen fast 7 Jahren dauern die Kämpfe im Osten, im Donbass, an. Dort stehen sich die ukrainische Armee und sogenannte Separatisten gegenüber. Sie werden von Russland ausgerüstet und auch operativ unterstützt. In den letzten Monaten haben die Kampfhandlungen zwar erheblich nachgelassen, eine vereinbarte Waffenruhe hält zumindest einigermaßen, aber von Frieden ist die Region noch weit entfernt. Trotz dieses offenen Konflikts will die Ukraine in diesem Jahr einen neuen Anlauf unternehmen, um der NATO beizutreten. Mit der Aufnahme in den Membership Action Plan würde die Ukraine der Allianz noch ein Stück näher kommen. Dazu unser Korrespondent Florian Kellermann.
Der ukrainische Verteidigungsminister Serhii Taran sagt es inzwischen bei jeder möglichen Gelegenheit. Sein Land wolle rasch in die NATO und darauf arbeite es Stück für Stück hin. Zuletzt durch ein Militärabkommen mit der Türkei, das im Dezember unterzeichnet wurde. Es sieht gemeinsame Konsultationen vor. Kurz vor Weihnachten fanden sie zum ersten Mal statt. Für Taran eine gute Gelegenheit, daran zu erinnern, was Kiew eigentlich will. Wir sehen die militärstrategische Partnerschaft mit der Türkei im Zusammenhang mit den außenpolitischen Zielen der Ukraine, insbesondere dem Streben nach einer Vollmitgliedschaft in der NATO. Die Umsetzung des Abkommens mit der Türkei hilft, die Situation im Schwarzen Meer zu stabilisieren. Sie fördert auch die Integration der Ukraine in das nordatlantische Sicherheitssystem. Der Hinweis auf die Situation im Schwarzen Meer ist eigentlich eine Warnung. Denn dort baut Russland die annektierte Halbinsel Krim zu einer militärischen Festung aus. Es rückt so mit seinen modernen Raketensystemen an die NATO-Mitglieder in Südosteuropa heran. Aus Sicht der Ukraine ist das ein starkes Argument für ihre NATO-Mitgliedschaft. Tatsächlich wachse in der Allianz die Einsicht, dass das Land mit seiner geografischen Lage eine zentrale Rolle für die Sicherheit in Europa spiele, meint Ivan Zajec, ehemaliger ukrainischer Abgeordneter und Verteidigungsexperte. Allerdings geht ihm das zu langsam. Wir hatten die NATO-Regierungschefs schon beim Gipfel 2008 gewarnt. Wenn sie uns nicht in den Membership Action Plan aufnehmen, dann stacheln sie Russland nur zu militärischen Abenteuern an. Wenige Monate später griff Russland Georgien an. Wir haben gesagt, als nächstes ist die Ukraine dran und dann andere ehemalige Sowjetrepubliken. Der Krieg in der Ostukraine begann 2014. Andere Nachbarländer gerieten seitdem tatsächlich in den Fokus von Russland, darunter im letzten Jahr Belarus. Machthaber Alexander Lukaschenko will sich gegen die Proteste behaupten und für den Notfall sichert er in Moskau auch bewaffnete Unterstützung zu. Wie der ukrainische Verteidigungsminister drängt deshalb auch Ivan Zajec darauf, dass sein Land schon in diesem Jahr in den Membership Action Plan aufgenommen wird, am besten gemeinsam mit dem anderen NATO-Anwärter Georgien. Damit wären klare Vorgaben verbunden, Ziele, die Anwärterstaaten für eine NATO-Mitgliedschaft erfüllen müssen. Die NATO würde die Ukraine unterstützen, um diese Ziele zu erreichen. Andere Experten glauben jedoch, dass es nicht in diesem Jahr, sondern erst 2023 soweit sein dürfte. Aljona Hetmanchuk von der Kiewer Denkfabrik Neues Europa sagte dem Portal Ukrainska Pravda. Noch wollen viele NATO-Mitgliedstaaten nichts davon hören, dass die Ukraine aufgenommen werden könnte. Aber genauso war es ja, bevor die Ukraine im vergangenen Juni von der NATO den Status Partner mit erweiterten Möglichkeiten bekam. Es hieß, dadurch werde der Konflikt mit Russland weiter eskalieren. Das ist nicht passiert. Als Partner mit erweiterten Möglichkeiten kann die Ukraine unter anderem an allen NATO-Manövern teilnehmen. Schon jetzt unterstütze die NATO die Ukraine dabei, ihren Militärapparat zu reformieren. Daran erinnerte die Leiterin des NATO-Informations- und Dokumentationszentrums in Kiew, Vineta Kleine, bei einer Jahresbilanz. Jeden Tag arbeiten NATO-Berater mit staatlichen ukrainischen Institutionen daran, Reformen umzusetzen und Korruptionsgefahren zu begegnen. Nur ein jüngstes Beispiel, das die Dynamik der Partnerschaft mit der Ukraine zeigt. Im November hat das ukrainische Verteidigungsministerium zum ersten Mal militärische Ausrüstung über die NATO-Versorgungsagentur NSPA bezogen. Ganz erheblich verstärkte die Ukraine in den vergangenen 3 Jahren auch die Zusammenarbeit mit den USA. Diese lieferten moderne Waffensysteme, darunter Antipanzerraketen vom Typ Javelin. Unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden könnte die Verbindung noch enger werden, hoffen ukrainische Experten. Denn Biden sprach sich schon 2014, damals als Vizepräsident, entschieden dafür aus, die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Florian Kellermann über den Wunsch der Ukraine, in die NATO zu kommen und die wiedererstarkende Hoffnung auf die USA. Über den Jahreswechsel wieder 5 Tote, eine Französin und 4 Franzosen, die im westafrikanischen Mali den Terror bekämpften, haben ihr Leben verloren. Die Mission Barkhane war im letzten Jahr noch einmal um 600 Soldaten verstärkt worden. Derzeit sind mehr als 5000 Französinnen und Franzosen in Mali stationiert. Nun allerdings denkt man in Paris daran, ihre Zahl wieder zu reduzieren. Das ist für Deutschland schon deshalb wichtig, weil sich etwa 900 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Mali an 2 anderen Missionen beteiligen, dem Blauhelm-Einsatz MINUSMA und dem EU-Ausbildungsprogramm. Politisch betrachtet ist die Bundeswehr auch dort, um die französischen Partner zu unterstützen. Welchen Schatten die hohen Verluste in Mali jedoch auf das französische Engagement werfen, dazu unsere Korrespondentin Christiane Kess aus Paris, wo sich gestern ein Trauerzug durch die Stadt bewegte.
Auf dem Bild, das die Fernsehnachrichten ausstrahlen, blickt die 33-jährige Yvonne Nguyen selbstbewusst und freundlich in die Kamera. Sie ist die erste französische Soldatin, die bei dem Einsatz in der Sahelzone umgekommen ist. Nguyen war Mutter eines kleinen Jungen. Mit ihr wurde auch der junge Mann Louis Grisser in den Tod gerissen. Bei einem Einsatz im Süden Malis in der Region Menaka fuhr das Militärfahrzeug der beiden auf einen Sprengsatz. Mehr als 3000 Kilometer von der Tragödie entfernt, in der Nähe von Straßburg, ist Oberst Maurice Robert de Saint-Victor, dem Chef der Armeeeinheit von Yvonne Nguyen und Louis Grisard, die Schwere der Nachricht vom Tod zweier seiner Soldaten anzumerken.
C'est évidemment un jour qu'on appréhende toujours comme soldat, puisque c'est une journée où
Das ist natürlich ein Tag, den man als Soldat immer fürchtet, denn dann offenbart das Wort Opfer seinen ganzen Sinn. Ich bin betroffen, weil ich beschlossen hatte, die beiden zu engagieren. Ich fand, dass sie bereit dazu waren. Und als Chorchef ist jetzt ein Teil von mir selbst getroffen. Das ist heute eine menschliche Probe für mich. Vor der Militärbasis der gefallenen Soldaten haben ein paar Passanten weiße Rosen niedergelegt. Auch bei ihnen herrscht Anteilnahme. Wir wollen das Problem des Terrorismus in den Griff bekommen. Und diese Soldaten stehen in erster Reihe. Und diese Frau meint, man denkt nicht so an sie, denn sie sind weit weg. Aber wenn dann so etwas passiert, dann berührt einen das. Den zermürbenden Kampf gegen Terroristen im Sahel führt Frankreich nun schon seit 2013. Nach den schweren Verlusten der letzten Tage mit insgesamt 5 toten Armeemitgliedern stellt sich wieder einmal die Frage nach dem Sinn. Kurs halten, heißt es aus dem Élysée. Die Operation Barkhane stehe nicht in Frage. Allenfalls würden einige Soldaten abziehen. Aber die Opposition, wie die extrem rechte Marine Le Pen, wettert, die Soldaten zahlten einen hohen Preis an Menschenleben. Und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon verlangt eine Debatte im Parlament darüber, ob Frankreich seine Soldaten aus Mali abziehen soll. Insgesamt kämpfen dort mehr als 5.000. Vor knapp einem Jahr ließ Präsident Macron die Truppen sogar noch verstärken. Die taktischen Erfolge seien nun besser geworden, heißt es von Seiten des Militärs. Dazu zählt man auch, dass an die 100 Dschihadisten getötet wurden, darunter einige Führende. Dennoch gilt vor allem das instabile Mali immer noch als Hort des Terrorismus. Der Militärhistoriker und Analyst Michel Goyard verweist auch auf die finanzielle Seite des Einsatzes. Diese Operation kostet viel, man redet darüber nie, aber Frankreich steckt an militärischen und zivilen Ausgaben jedes Jahr 1 Milliarde Euro in die Region. In der Diskussion über den Einsatz wird nun auch gefragt, ob man mit den Terroristen verhandeln sollte. In der malischen Regierung wird bereits darüber nachgedacht. Frankreichs Generalstabschef François Lecointre sagte dazu im vergangenen Dezember: Das ist keine militärische Entscheidung, das ist eine politische. Und in erster Linie die der Politik in Mali. Frankreich hat das Prinzip, dass es nicht mit Terroristen verhandelt. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit einem Feind verhandelt. Eines Tages wird sich also die Frage stellen, nach einem Abkommen mit denjenigen, die einmal die Feinde der Soldaten im Einsatz Barkhane waren oder die der malischen Armee. 5.000 Soldaten aus den Ländern, in denen die Mission Barkhane stattfindet, haben die ausländischen Streitkräfte bereits ausgebildet. Im französischen Militär traut man es allerdings den afrikanischen Truppen noch nicht zu, alleine gegen die Terroristen zu kämpfen. Klar ist auch, dass die französische Regierung gern mehr Unterstützung von anderen Europäern hätte. Der Journalist und Afrika-Spezialist Vincent Hugo warnt vor zu hohen Erwartungen. Das Problem ist, und machen wir uns da nichts vor, unsere europäischen Partner eilen nicht gerade in diesen Einsatz. Wir hatten jetzt schon ein effizientes Engagement, zum Beispiel von den Esten oder den Tschechen. Aber als vor einem Jahr diese Idee formuliert wurde, erinnerte man die Portugiesen, die Belgier oder die Niederländer und man merkt ganz gut, dass das nicht so richtig zündet.
Ein Bericht von Christiane Kesse aus Paris. Auch mehr als 100 nigrische Bürgerinnen und Bürger sind am Wochenende bei Terroranschlägen getötet worden in Niger, nicht weit von der Grenze zum benachbarten Mali. Kraker nennt man sie in den Niederlanden, Hausbesetzer in Deutschland. Ob im Frankfurter Westend, in der Hamburger Hafenstraße, im alten West-Berlin oder in der wiedervereinigten Hauptstadt. Sie nahmen sich, was ihnen aus ihrer Sicht zustand, Wohnraum, der nicht oder nur unzureichend genutzt wurde. Das Recht dazu leiteten sie vom Grundsatz ab, wonach Eigentum verpflichte. Die Methode eines tschechischen Vereins ist eine ganz andere, die Ziele sind aber ähnlich. In ihrer Freizeit fahnden Aktivisten nach Häusern, die leer stehen. Sie dokumentieren das und bieten spezielle Stadtführungen an, um den Missstand öffentlich zu machen. Nach ihren eigenen Angaben ist dieses Vorgehen erfolgreich. Kilian Kirchgessner war mit den Wohnraumrettern unterwegs.
Es ist eine kleine Gruppe, die sich hier oben auf der Anhöhe getroffen hat. Barrandov heißt der Hügel, einige Kilometer entfernt vom Prager Zentrum. Eine gepflegte Wohnlage ist es. In der Mitte der Menschentraube steht Petr Zeman. Guten Tag, ich begrüße Sie zum Ausflug mit unserem Verein Leere Häuser. Zu einem Spaziergang haben Sie sich verabredet. Eine Tour auf den Spuren von architektonischen Juwelen und gleichzeitig eine Art soziales Projekt. Petr Semmern leitet den Rundgang und ist einer der Gründer der Prager Initiative. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Es geht vorbei an Häusern aus den 1930er und 1940er Jahren. Manche sind aufwendig renoviert, andere zeigen sichtbare Spuren des Verfalls. Petr Semmern zeigt auf eine der Villen mit großem Grundstück. Sie steht seit 20 Jahren leer. Der Besitzer kommt alle heilige Zeit vorbei, bringt ein bisschen den Garten in Ordnung und fährt dann wieder ab. Das Haus aber steht langfristig leer. Es sind Geschichten wie diese, wegen denen Petr Semmern mit einigen Mitstreitern die Initiative Leere Häuser gegründet hat. Eine Art Sozialprojekt war es zu Beginn vor rund 5 Jahren. Wir halten das für unmoralisch. Heute, wo eine große Wohnungskrise herrscht, stehen Häuser leer. Wir wollten am Anfang feststellen, warum das so ist und dachten, das hänge mit dem Denkmalschutz zusammen. Ein Investor will lieber etwas Neues bauen, darf das aber nicht und wartet also lieber ab, bis das alte Haus zusammenfällt. Solche Fälle gibt es natürlich, aber in den allermeisten Fällen stehen Erbstreitigkeiten hinter den leeren Häusern. Um das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken, veranstalten sie Spaziergänge in den unterschiedlichsten Prager Vierteln. Nicht nur um leere Häuser geht es darin, sondern auch um die Baugeschichte des Viertels, um städtebauliche Besonderheiten, um architektonische Highlights und um Klatsch und Tratsch zu den Häusern. Dazwischen machen sie auf das Schicksal von Häusern aufmerksam, die leer stehen. Und von denen gibt es eine ganze Menge. So wollen sie den öffentlichen Druck erhöhen, dass endlich etwas damit geschieht und wieder Wohnraum geschaffen wird. Bei einigen Objekten hat das seit Bestehen der Initiative geklappt. Sie sind inzwischen renoviert und wieder bewohnt. Andere sind abgerissen worden und haben neuen Bauprojekten Platz gemacht. Diese Mischung aus Ortskunde und Sozialprojekt kommt bei den Pragern bestens an. Wenn nicht gerade Corona-Auflagen die Teilnehmerzahlen beschränken, kann sich die Initiative vor Teilnehmern kaum retten. Wir könnten viel mehr solche Spaziergänge machen, aber es ist halt nur ein Hobby für uns. Jeder von uns hat ja noch seinen Beruf. So 4-mal im Monat gehen wir auf Tour, das ist sowieso schon viel. Und 2-mal im Jahr machen wir große Ausflüge. Da geht es mit einem Oldtimer-Bus zu leerstehenden Schlössern und anderen Denkmälern. Eine ganz romantische Tour. Denn inzwischen sammeln die Initiatoren des Vereins Leere Häuser Objekte im ganzen Land. In einer Online-Datenbank lassen sie sich abrufen, inklusive Hinweis, wenn eines der Häuser vom Eigentümer zum Verkauf angeboten wird und einen Retter sucht. Rund 6000 Objekte sind in der Datenbank, manche von ihnen schwer vernachlässigt, andere nur leicht renovierungsbedürftig, aber alle seit Jahren leerstehend. Etliche Hinweise auf neue, leere Häuser gingen jeden Monat bei ihnen ein, erzählt Petr Semmern. Wir reihen sie dann in unsere Datenbank ein und fangen damit an, mehr über die Objekte herauszufinden. Außerhalb Prags handelt es sich zum Beispiel oft um alte Fabrikantenvillen. Da stecken total interessante Geschichten dahinter. Wir stellen dann zum Beispiel Audioreiseführer zu diesen Orten zusammen, einfach damit man anfängt, über sie zu sprechen. Natürlich würden wir gern die Welt retten, aber das geht halt nicht. Aber zumindest einen Anfang, sagt Petr Semmern, könnten sie machen.
Kilian Kirchgessen aus Prag über Häuser, die dort nicht mehr leer stehen. Im Königreich Marokko dominiert der Islam. Durch Einwanderung aus dem Süden, also aus anderen afrikanischen Ländern, nimmt die Zahl der Christen dort aber zu und damit wächst auch der Stellenwert dieser Religion. Dazu gleich mehr in Tag für Tag mit Benedikt Schulz. Soweit Europa heute mit Gerald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Dienstag.